Und so hören wir andächtig die Worte der heiligen Lesung vom heutigen vierten Sonntag nach Ostern aus dem Brief des heiligen Apostel Jakobus. Geliebte, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater des Lichtes, bei dem es keinen Wechsel und keinen Schatten von Veränderlichkeit gibt. Aus freiem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir gewissermaßen die Erstlinge seiner Schöpfung seien, des neuen Bundes. Ihr wisst das, meine geliebten Brüder. Darum seid jeder Mensch schnell zum Hören, langsam aber zum Reden und langsam zum Zürnen. Denn der Zorn des Menschen tut nicht, was vor Gott gerecht ist. Leget darum allen Schmutz und allen Auswuchs der Bosheit ab und nehmet mit Sanftmut das Wort an, das euch eingepflanzt wurde und eure Seelen zu retten vermag. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Apostel und Evangelist Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich gehe zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr, weil ich euch das gesagt habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, wird der Tröster nicht zu euch kommen. Gehe ich aber hin, so werde ich ihn zu euch senden. Wenn dieser kommt, wird er der Welt beweisen, dass es eine Sünde, eine Gerechtigkeit und ein Gericht gibt. Eine Sünde, weil sie an mich nicht geglaubt haben. Eine Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Ein Gericht, weil der Fürst dieser Welt schon gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommt, wird er euch alle Wahrheit lehren. Er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hört, wird er reden und das Zukünftige euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem Meinigen nehmen und euch verkünden. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, wir befinden uns nach wie vor in der geistiger Weise in der Zeit im Kirchenjahr nach der Auferstehung und in Erwartung der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus in dieser schönen österlichen Zeit, die ja noch geht bis Pfingsten. Und so ist das Evangelium heute wieder sehr passend aus den Abschiedsreden Jesu genommen. Schweigend und traurig lauschen die Apostel den Worten Jesu. Sie haben gehört, dass er von ihnen geht. Und vor Trauer fragen sie nicht einmal, wohin er geht. Und daher sagt er es ihnen: Ihr fragt mich nicht, wohin ich gehe, weil euer Herz voll Traurigkeit ist. Aber ich sage euch, sagt er, ihr braucht nicht traurig sein, denn es ist gut für euch, dass ich gehe. Und mit diesen Worten bereitet uns die Kirche auf die Himmelfahrt und auf Pfingsten vor und gibt uns wieder Gedanken, wie wir uns einstellen können. Ganz besonders auf das Kommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Denn auch wenn die Apostel jetzt traurig sind, dass Jesus gehen wird, so ist es doch besser, wie er sagt, für sie, da der Tröster sonst nicht kommen kann. Besser noch als die sichtbare Gegenwart Jesu offensichtlich ist seine Leitung in unsichtbarer Weise durch seinen Heiligen Geist. Besser für uns als Jesu sichtbare Gegenwart, die wir uns doch manchmal vielleicht so sehnlich wünschen und für die wir die Apostel so beneiden, ist seine Leitung und Führung der Kirche durch seine unsichtbare Gegenwart und sein unsichtbares Wirken durch seinen Heiligen Geist. Und so sind diese Worte sehr trostreich und sehr interessant, dass es für die Kirche besser ist, dass Jesus geht. Und dass Jesus, dass Gott unsichtbarerweise genauso gegenwärtig ist und genauso die Kirche leitet und auch besser leitet, als offensichtlich hier zur Zeit Jesu, zu seiner sichtbaren Zeit. Oder zumindest ersetzt das Kommen des Heiligen Geistes auf sehr gute Weise die Gegenwart Jesu für seine Apostel. Und das sollen wir auch, das dürfen wir auch für uns privat anwenden, dass wir lernen, dass wir uns dieser Führung Gottes überlassen, auch in unserem privaten eigenen, in unserem privaten Leben. Auch da wirkt der Heilige Geist. Auch da ist Gott gegenwärtig und auch da will Gott uns führen. Und da unser Blick so begrenzt ist und da wir nur so begrenzt viel absehen können und da wir überhaupt sehr limitiert sind, auch kräftemäßig und weisheitsmäßig ist es oft schwer für uns, die richtige Entscheidung zu treffen oder überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Und da wollen wir uns Gottes Weisung überlassen. Wollen ihm die Entscheidung überlassen, wollen ihm darauf warten, dass er uns ein Zeichen gibt, wollen eine etwas abwartende Haltung vielleicht einnehmen, die Dinge auf uns zukommen lassen, die Dinge vielleicht auch Gott überlassen, darauf warten, dass er uns ein Zeichen gibt, dass er eine bestimmte Situation herbeiführt, wo wir wissen, was wir zu tun haben und dass er uns durch eine bestimmte Situation, durch eine bestimmte Erkenntnis zum Handeln hilft und sehen lässt, was zu tun ist. Auf jeden Fall ein sehr trostreicher Gedanke heute. Nicht nur, dass das Wirken des Heiligen Geistes die Zeiten hindurch in der Kirche die tröstende und führende Gegenwart Jesu ersetzt, sondern dass es sogar besser ist für die Kirche, dass Jesus hingeht, denn dann kommt der Tröster und wird sie lehren und führen. Ja, es geht so weit, dass den Aposteln vieles erst später gesagt wird, da sie jetzt noch nicht ertragen könnten, wie unser Herr heute sagt. Aber später, der Geist der Wahrheit, er wird es ihnen sagen. Er wird nichts sagen, was zu dem bisher Gesagten nicht passen würde oder etwas Neues, denn der Ursprung ist derselbe. Er wird sagen, was er hört. Er wird nicht eine neue Lehre verkünden, sondern das ist alles ein Gebäude und eine Lehre. Er wird lehren als von Jesus kommend und mit ihm in Bezug stehend. Und auch in unserer Seele, wenn wir im Stand der Gnade sind, also wenn Gott in unserer Seele wohnt und lebt und wirksam ist, wenn wir, solange wir nicht in der schweren Sünde verharren, besonders wenn wir bemüht sind, den göttlichen Antrieb, den Antrieben Gottes treu zu entsprechen, auch in uns wirkt der Heilige Geist. Und es ist nicht notwendig, dass wir dies immer spürbar fühlen oder dass das mit einem gefühlten Trost einhergeht. Auch bei Trockenheit, auch wenn wir uns trocken fühlen oder nicht getröstet fühlen, auch dann lebt Gott in unserer Seele, auch dann wirkt der Heilige Geist in der treuen Seele. Und es ist dies eine geheime und verborgene, aber wahre und wirksame Tätigkeit, die vor allem darauf hinzielt, uns zu reinigen, die Seele zu reinigen und für die Vereinigung mit Gott immer besser vorzubereiten, dass Gott immer mehr in uns leben kann und immer tiefer in uns eindringen kann. Und sind wir davon überzeugt, so können wir auch während Schwierigkeiten voll Vertrauen bleiben, weil wir wissen, Gott ist doch da. Und wenn wir einmal den Weg nicht sehen, wie gesagt, dann verlassen wir uns auf den Heiligen Geist und sein Wirken, denn er weiß und sieht wohl, wohin er uns führen will. Jesus hat einmal gesagt, Johannes überliefert es in seinem im 12. Kapitel, wer meine Worte hört, aber sie nicht bewahrt, den richte ich nicht. Oder den richte nicht ich, denn ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern die Welt zu retten. Wer mich verachtet hat meine Worte und meine Worte nicht annimmt, der hat seinen Richter. Das Wort, das ich verkündet habe, das wird ihn am jüngsten Tage richten. Und sehr ähnlich klingen die Worte, die Jesus hier weiter spricht im heutigen Evangelium. Die Wahrheit bricht sich aus ihrer eigenen Kraft bahn. Wenn sie auch nicht mit der Macht des Schwertes einherkommt, so ist es doch unmöglich, sie zu vernichten oder ihr Einhalt zu gebieten. Und so wird auch der Welt, also wieder hier der Welt als Geisteshaltung der Menschen oder als die Menschen, die sich gegen Gott stellen, klar vor Augen stehen, dass sie im Unrecht sind, wenn sie an Jesus nicht glauben. Und sie werden sehen, die Welt wird sehen, sagt Jesus, dass egal wie sehr sie vielleicht äußerlich als die Mächtigere erscheinen mag, es am Ende doch eine Gerechtigkeit gibt. Auch wenn es den Anschein macht, dass die Welt über das Gute siegt, oft, und sie anscheinend Recht behält äußerlich, auch darin, dass sie einfach weiter tut, was sie will, so gibt es doch am Ende eine Gerechtigkeit, der niemand entgehen kann. Das Gute wird belohnt und das Böse wird bestraft, beziehungsweise bestraft sich selber, weil es sich außerhalb Gottes stellt, außerhalb des Guten stellt. Und bei Jesus kommt diese Gerechtigkeit dadurch zum Ausdruck, dass er zum Vater gehen darf, wie er heute sagt. Und dadurch wird auch klar, dass dem Fürsten dieser Welt, als dem Fürst der Bösen, schon der Richterspruch gesprochen ist. Jesus hat gesiegt und das Böse vermag zwar vielleicht anscheinend in der Welt noch kurz seine Macht zu demonstrieren, aber es ist dies doch alles ein Verzweiflungsakt und das letzte Aufbäumen eines, der weiß, dass er eigentlich besiegt ist. Und so gibt es eine Gerechtigkeit, so gibt es eine Gerechtigkeit, die am Ende siegen wird. Wenn wir die Worte heute hören, Jesu, wie er zu den Aposteln spricht, wenn wir das Leiden und die Auferstehung Jesu betrachtet haben, die Ereignisse aus dieser vergangenen Zeit, schon vor 2000 Jahren, dann ist es immer wieder interessant zu lesen, die Forschungsergebnisse der Archäologie und der Wissenschaft, die immer wieder auf den alten Spuren der Geschichte, die die Geschichte hinterlassen hat und die auch diese Ereignisse hinterlassen hat, wie sie immer wieder auf diese Ereignisse stoßen. Und wenn wir das hören und lesen, dann rücken diese ganzen Dinge uns so nahe und werden so lebendig und zeigen uns, dass wir nicht irgendwelchen Geschichten, die einfach nur erfunden wurden, aufgeschrieben wurden, anhängen, sondern dass hier wirklich Dinge berichtet wurden, die tatsächlich passiert sind und auch, wie gesagt, ihre Spuren in der Welt hinterlassen haben. Zum Beispiel kann man im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, heute im Irak, auf den ausgegrabenen Straßen, den gepflasterten Gassen der Stadt Ur gehen, die uralte Stadt, aus der Abraham stammt. Und auf den Straßen, die er vielleicht auch schon gegangen ist. Und auch in dieser Gegend von Ur machte ein britischer Archäologe einmal die interessante Entdeckung, dass er gegraben hat. Und da kam eine Siedlungsschicht nach der anderen, weil früher hat man immer auf den Ruinen von einer Siedlungsschicht dann wieder neu gebaut. Und da kam eine Siedlungsschicht nach der anderen und nach einiger Zeit kamen die Gräber sind sie auf eine Schicht gestoßen, die reiner Boden war, also nur Lehm oder nicht bebauter Boden. Und eigentlich ist man davon ausgegangen, dass man jetzt auf den Anfang der Siedlungszeit gestoßen ist. Aber dieser Forscher hat festgestellt durch Messungen, dass eigentlich da noch Siedlungsschichten tiefer liegen müssen von anderen Orten. Und sie haben dann weiter gegraben und nach 3 Metern haben sie wieder eine neue Siedlungsschicht. Nach 3 Metern reinem Boden, sauberem Boden praktisch, oder Schlamm oder Lehm, sind sie wieder auf eine Siedlungsschicht gestoßen. Und man fragt sich, ob diese Lehmschicht, die da liegt und die ganzen alten Siedlungen überschwemmt hat, ob diese nicht von der Sintflut stammen, denn von der Zeit her würde es eigentlich in diese Zeit passen. Oder Damaskus, wenn wir Damaskus anschauen, Man kann immer noch die sogenannte gerade Gasse sehen, von der die Apostelgeschichte zum Beispiel berichtet. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass der Herr zu Ananias sagt: Steh auf und geh in die Gasse, die die gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann namens Saul aus Tarsus. Es war diese Zeit damals, als Saul Paulus wurde, als Paulus seine Bekehrung hatte. Und noch heute kann man, wenn man durch Damaskus, durch das alte Damaskus geht, diese gerade Straße sehen. Oder weiß, wo diese gerade Straße gelegen hat. Und ein viele Meter im Boden liegendes Haus aus dem ersten Jahrhundert, also der Zeit der Apostelgeschichte, wird heute noch gezeigt als das Haus dieses Ananias. Oder schauen wir auf das Turiner Grabtuch, so ein lebendiges Zeichen der Realität dessen, woran wir glauben. Das Turiner Grabtuch, das nach der Wissenschaft ein Leichentuch eines Gekreuzigten sein muss. Und die Art des Tuches deutet darauf hin, dass es aus der Gegend von Jerusalem stammt. Auch der Blütenstaub, der dort drin sich verfangen hat, deutet darauf hin, dass er aus dieser Gegend kommt, denn diese Blüten gibt es nur in der Gegend von Jerusalem. Wir sehen auch, dass dieser Gekreuzigte, dessen Bild sich abgedrückt hat, schnell bestattet wurde, ohne Reinigung. Man sieht auch an den Spuren des Grabtuchs, dass er schon tot war, als zum Beispiel dieses Loch in seine Seite gestochen wurde. Denn nur bei einem Toten bleibt die Wunde so weit offen, dass so viel Blut ausdringen kann. Wir sehen auch, dass aus dieser Wunde offensichtlich Blut und Wasser geflossen ist. Wasser, das sich angesammelt hat wegen der Schläge und wegen der Peinigungen, die diesem Mann zugefügt wurden. Wir sehen auch, dass die Löcher in den Händen genau an der richtigen Stelle sind, beim Handwurzelknochen, wo die Wunde den Leib halten kann oder der Nagel den Leib halten kann. Interessant ist auch, wir sehen eine systematische Anordnung dieser Spuren der Geißelschläge. Die Spuren haben genau die Form von römischen Geißeln und sie sind systematisch angeordnet. Das heißt, es war eine Geißelung, eine systematische Geißelung und nicht erst die Schläge irgendwie bei der Hinrichtung oder beim Vollstrecken des Kreuzesurteils. Das heißt auch, der Verurteilte wurde zuerst gegeißelt und dann später mit einem neuen Urteilsspruch zur Kreuzigung verurteilt. Wir sehen auch die tiefen Wunden am Kopf. Und diese ganzen Dinge passen genau auf die Situation hin, die bei Jesus bestanden hat, haben. Und passen genau auf den Tod Jesu Christi hin. Oder schauen wir auf die alten Schriftstücke, die immer wieder gefunden werden. Sie lassen uns merken, wie verlässlich und zumindest im Wesentlichen unverändert die Dinge weitergegeben und weiter abgeschrieben wurden. Man kann die ganzen Städten, wo sich das frühe Christentum abgespielt hat, besuchen. Jerusalem natürlich, aber auch Antiochia, Damaskus oder Tarsus. Und wenn wir das einmal sehen, dann leben wir viel tiefer und viel reicher, wenn das alles mitklingt, diese ganze Vergangenheit, die wir heute noch mit Händen greifen können zum Teil. Wenn wir nicht nur im Heute leben, sondern wenn wir unsere Wurzeln uns bewusst sind, der ganzen Vergangenheit. Das ist eine ganze Realität, die einem sonst verloren geht. Viele Menschen heute haben ja diesen ganzen Abschnitt der Geschichte praktisch weggeschnitten. Und unser Glaube ist ja reale Geschichte. Sie leben nur in einem ganz kleinen Raum, in dem Heute und Jetzt. Aber wenn man nur ein bisschen Interesse hat, dann sieht man, dass wir mit dem, was wir glauben und aus dem wir leben, auf sehr festem und gesicherten Grund stehen. Und nur große Unwissenheit kann sagen, ich lebe nur im Jetzt, was die Welt heute glaubt und denkt. Und alles andere, das wissen wir ja nicht sicher. Wir können es glauben, aber auch nicht. Und wir können es nicht genau nachvollziehen und überprüfen. Und deswegen glauben oft heute Menschen gar nichts, weil sie meinen, das alles sei unsicher und nicht nachprüfbar. Aber wir können die Wahrheit finden, auch heute. Und so danken wir Gott, wenn wir heute wieder dieses reine Opfer ihm darbringen dürfen, ihm hier begegnen dürfen, ihm vor ihn hintreten dürfen, ihm seinen reinen Sohn darbringen dürfen und dafür das ewige Leben bekommen. Denken wir auch an, wie immer, an diesem schönen Maimonat besonders, an unsere himmlische Mutter, wie sie gelebt hat, wie sie vielleicht die Messe mitgefeiert hat. Und beten wir abschließend noch die schönen Worte aus dem Gebet der Sekret heute. O Gott, du hast uns durch den erhabenen Austausch der Gaben, der sich bei diesem Opfer vollzieht, also wir bringen Gott ein reines Opfer dar und wir bekommen dafür das ewige Leben und nicht nur ewiges Leben, sondern Teilhaftigkeit an der Gottheit. So heißt es dann weiter, der sich bei diesem Opfer vollzieht, der Austausch der Gaben, du hast uns der einen höchsten Gottheit teilhaftig gemacht. Wir bekommen Teil an Gottes Leben. Wir bitten dich nun, wie wir deine Wahrheit erkennen, so lass sie uns auch durch einen würdigen Wandel uns aneignen. Wollen wir leben nach der Wahrheit, die wir erkennen? Und wollen wir die Wahrheit leben und die Wahrheit ein Licht sein für die Welt, dass die Menschen sehen, dass die Menschen die Wahrheit auch erkennen können, wenn sie uns sehen, weil wir die Wahrheit leben und nach den Geboten Gottes leben und weil wir das zum Ausdruck bringen, was wir glauben, mit der Kraft Gottes und durch die Fürsprache unserer himmlischen Mutter Maria. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.